Auf den Punkt.
Von Franco und Bornberg.
Also stell dir mal vor, du stehst vor einer imposanten, voll verglasten Zentrale von einem Versicherer und du fragst dich, wo entsteht hier eigentlich der CO2-Fußabdruck? Vielleicht denkst du da eben an große Bürogebäude, denkst an eine Flotte von Dienstwagen oder den Papierverbrauch. Aber wenn du das denkst, dann vergisst du eine entscheidende Sache.
Absolut, denn das ist der sprichwörtliche Tropfen auf heißem Stein.
Weil der eigentliche Fußabdruck der Versicherer, also die wahre Macht, das Klima zu kippen oder zu retten, die liegt in 1,9 Billionen Euro, die unsichtbar über den weltweiten Kapitalmarkt fließen.
Genau, das ist nämlich laut GdV das Volumen der Kapitalanlagen der deutschen Versicherungswirtschaft. Wir sprechen hier wirklich über den mächtigsten Hebel, den die Finanzwirtschaft überhaupt besitzt.
Und genau da setzen wir heute an. Weil wir wollen verstehen, wie diese Billionen eigentlich gesteuert werden, was für Daten vorliegen und was das für den Vertrieb bedeutet. Bevor wir diese 1,9 Billionen auf dem Kapitalmarkt sezieren, warum sind Versicherern solche Aspekte wie klimaneutrale Büros wichtig?
Um das einzuordnen, müssen wir auf die Mechanik schauen, wie Emissionen überhaupt gemessen werden. Es gibt das sogenannte Greenhouse-Gas-Protokoll, das teilt das in drei Scopes ein. Scopes sind quasi die Bereiche. Scope 1 sind die direkten Emissionen vor Ort.
Also der Gaskessel im Keller.
Genau, der Gaskessel in der Zentrale oder das Benzin im Dienstwagen. Scope 2 sind dann die indirekten Emissionen aus der Energie, die man einkauft. Also der Strom für die Server, die Beleuchtung, sowas eben.
Und wie sieht die Realität bei den Versicherern da aktuell aus?
Tatsächlich erstaunlich gut. Wir haben für unseren Nachhaltigkeitsreport 2026 insgesamt 48 Versicherungskonzerne ausgewertet. Das entspricht 214 deutschen Erstversicherern. Und die harten Daten zeigen uns, dass die Branche bei Scope 1 und 2 sehr effizient ist.
Wirklich?
Ja, 65% der untersuchten Unternehmen liegen bei unter einer Tonne CO2-Äquivalent pro Mitarbeiter im Jahr. Wir haben da Spitzenreiter wie die Sparkassenversicherung Sachsen zum Beispiel. Die liegt bei extrem niedrigen 0,21 Tonnen pro Kopf. Und Konzerne wie Hoch Coburg oder auch Zürich, die haben ihre Emissionen im direkten Betrieb in den letzten Jahren massiv reduziert. Also um 50 bis fast 70%. Der Branchenschnitt liegt nur bei 1,02 Tonnen.
Okay, Moment. 1,02 Tonnen im Schnitt bei Scope 1 und 2. Um das mal greifbar zu machen, wie stehen die denn im Vergleich zur echten produzierenden Industrie da?
Okay, da sprechen wir, wenn wir uns zum Beispiel mal die Chemiebranche anschauen, von gut 70 Tonnen pro Mitarbeiter. Da sieht man eben den Unterschied zwischen einem Schreibtischjob und der Produktion in der Industrie.
Wow, 70 Tonnen zu einer Tonne?
Ja, die Versicherungsbranche ist eben in den ersten beiden Scopes ein Leichtgewicht in der Emission von CO2.
Wo verstecken sich denn die Emissionen, wenn sie nicht im Büro sind?
In Scope 3. Damit sind alle indirekten Emissionen gemeint, die entlang der Wertschöpfungskette entstehen. Also nicht direkt im eigenen Unternehmen, sondern zum Beispiel bei eingekauften Produkten, Dienstleistern, Kapitalanlagen oder der Nutzung von Produkten. Auch der Pendelverkehr der Mitarbeiter gehört dazu. Der macht im Schnitt nur 0,7 Tonnen aus. Dienstreisen sogar nur 0,27 Tonnen.
Also auch Peanuts.
Genau, der wahre Gigant in Scope 3 sind die sogenannten finanzierten Emissionen. Das ist das Geld der Kunden, die Prämien, die ja angelegt werden müssen, damit man später Renten oder Schäden auszahlen kann. Und was mit diesem Geld in der echten Wirtschaft passiert, also welche Fabriken damit gebaut werden, welche Industrien damit finanziert werden, das ist der eigentliche Fußabdruck eines Versicherers.
Lass uns mal über die Mechanik dieser finanzierten Emissionen sprechen. Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass das Volumen der Kapitalanlagen der deutschen Versicherungswirtschaft unglaubliche 1,9 Billionen Euro beträgt.
Genau, und um zu verstehen, wie dieses Geld wirkt, muss man sich eben die Verteilung ansehen. Fast 76% davon stecken in festverzinslichen Wertpapieren, also Renten und Anleihen. Die Versicherer kaufen also nicht einfach nur Aktien, sondern sie leihen Staaten und vor allem Unternehmen ganz direkt Geld. Und wenn du 1,9 Billionen Euro verwaltest, dann entscheidest du maßgeblich mit, welche Industrien in der Zukunft überhaupt noch an Kapital kommen.
Ja, das ist schon wirklich eine Macht.
Richtig. Unser Report zeigt ja auch, dass über 90% der untersuchten Versicherer bereits Positiv- oder Ausschlusskriterien in ihrer Kapitalanlage nutzen. Der unangefochtene Spitzenreiter beim Ausschluss ist Kohle mit 71%. Danach kommen Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen mit 56% und Öl mit 50%.
Lass uns da mal kritisch reinschauen, weil ein Kohlekonzern einfach pauschal von der Finanzierung auszuschließen, das wirkt auf mich wie eine extrem bequeme Lösung.
Da bin ich bei dir. Der Ausschluss verbessert die eigene Nachhaltigkeitsdarstellung und die CO2-Bilanz. Die eigentliche Herausforderung bleibt aber bestehen. Ein Stahlwerk wird nicht automatisch nachhaltiger, nur weil ein deutscher Versicherer die Finanzierung beendet.
Wie sollen denn diese ganzen Industrien ihren teuren Umbau zur Klimaneutralität bezahlen, wenn ihnen niemand mehr Geld gibt?
Exakt das ist der Punkt. Nur Ausschluss reicht eben nicht. Wenn der deutsche Versicherer die Anleihe von dem Kohlekonzern verkauft, dann kauft sie eben ein anderer Investor. Der Paradigmenwechsel, den wir brauchen, nennt sich Engagement und Best in Class.
Okay, das heißt also, anstatt wegzulaufen, bleibt der Versicherer investiert, knüpft das Geld aber an harte Bedingungen. Wie funktioniert das genau?
Also beim Engagement nutzt der Versicherer seine Marktmacht aktiv. Als großer Anleihegläubiger oder Aktionär geht man ins direkte Gespräch mit dem Management. Man sagt quasi, ihr bekommt unsere Millionen weiterhin, aber nur, wenn ihr euch vertraglich auf ganz konkrete CO2-Reduktionsziele verpflichtet. Man stimmt auf Hauptversammlungen strategisch ab. Man baut diesen Druck von innen auf.
Und Best in Class, das ist dann die gezielte Belohnung für die, die mitmachen.
Ja, anstatt die gesamte Stahl- oder Chemiebranche jetzt pauschal auszuschließen, sucht man sich innerhalb von diesen Branchen die Vorreiter. Man gibt dem Stahlkonzern Geld, der technologisch den besten und glaubwürdigsten Plan hat, umzurüsten. Man finanziert also ganz aktiv die Transformation.
Okay, das ergibt Sinn. Aber wenn ich mir die Zahlen aus unserem Nachhaltigkeitsreport da mal ansehe, dann sieht die Realität echt ernüchternd aus. Aktuell nutzen ja erst 13% der Versicherer diese Best-in-Class-Strategie.
Ja, leider.
Und warum machen das so wenige, wenn es doch der offensichtlich wirksamere Weg ist?
Weil es einfach sehr aufwendig ist. Also einen pauschalen Ausschlussfilter über so ein Portfolio zu legen, das ist ein Knopfdruck in der IT. Aber so eine Best-in-Class-Strategie, die erfordert Analysten, die sich hinsetzen, Strategien bewerten und plausibilisieren und ständigen Dialog mit dem Management führen. Und hier stoßen wir auch auf ein weiteres Nadelöhr der gesamten Klimatransformation.
Nämlich?
Das Datendilemma. Um Best-in-Class zu machen, brauche ich verlässliche, vergleichbare Daten aus der Wirtschaft. Und die gibt es nicht oft.
Lass uns mal diese Datensituation anschauen. Ihr habt ja für den Report herausgefunden, dass knapp die Hälfte der Versicherer versucht, ihre finanzierten Emissionen über diesen sogenannten PCAF-Standard messbar zu machen.
Genau, das ist der Standard vom Partnership for Carbon Accounting Financials.
Wie genau rechnet denn dieser Standard und warum liefert er aktuell noch unbefriedigende Ergebnisse?
Also die Mechanik hinter PCAF ist eigentlich logisch. Wenn ein Versicherer 1% in einem Unternehmen hält, egal ob über Aktien oder Anleihen, dann wird ihm auch 1% der CO2-Emissionen dieses Unternehmens zugerechnet. So berechnet man dann die CO2-Intensität des gesamten Portfolios. Meistens wird das ausgedrückt in Tonnen CO2 pro investierter Million Euro. Das Problem ist nur die Datenqualität. Wenn wir in unseren Report schauen, dann meldet da der Spitzenreiter, die VAV, eine Intensität von 8,5 Tonnen pro Million. Und die VGH am anderen Ende meldet 1.293 Tonnen.
Warte mal, Faktor 150 Unterschied. Das kann doch unmöglich nur daran liegen, dass der eine nur in Windräder und der andere nur in Kohleminen investiert. Das ist ja mathematisch absurd.
Ist es auch wirklich. Diese Lücke entsteht, weil viele Unternehmen in der realen Wirtschaft ihre CO2-Emissionen noch gar nicht richtig erfassen. Der Versicherer muss also mit irgendwelchen Schätzwerten arbeiten. Und dazu kommt, dass bei manchen Versicherern Staatsanleihen in die Berechnung einfließen, bei anderen wiederum nur Unternehmensanleihen, bei anderen wieder Immobilien.
Jeder kocht sein eigenes Süppchen.
Genau. Und selbst mehr Regulierung führt nicht automatisch dazu, dass die Berichte für Außenstehende leichter vergleichbar werden. Für Analysten, Vermittler und Kunden bleibt oft schwer nachvollziehbar, welche Daten wirklich hinter den Nachhaltigkeitsaussagen stehen.
Das heißt, schon für Fachleute ist es nicht leicht, Nachhaltigkeitsaussagen von Versicherern sauber einzuordnen.
Genau. Und diese Komplexität bleibt ja nicht im Nachhaltigkeitsbericht stecken. Sie landet am Ende in der Beratung, also bei den Vermittlern, die ihren Kunden erklären müssen, was hinter einem grünen Produkt tatsächlich steht.
Das heißt, der Makler muss nicht nur wissen, ob ein Versicherer etwas als nachhaltig bezeichnet, er muss auch einordnen können, wie belastbar diese Aussage ist.
Richtig, denn die Kunden wollen wissen, was eigentlich mit ihren Beiträgen passiert, insbesondere bei grünen Produkten. Fast die Hälfte der Versicherer hat das auch erkannt und bietet deshalb bereits spezifische Weiterbildungsprogramme für den Vertrieb an.
Der Makler steht da vor einer Herausforderung. Der sitzt am Küchentisch und der Kunde fragt, sagen Sie mal, wie nachhaltig ist denn der Versicherer wirklich? Und der Makler kann ja schlecht anfangen, da lückenhafte 200-seitige Nachhaltigkeitsberichte zu wälzen, oder?
Richtig. Und genau an dieser Stelle setzt unser Nachhaltigkeitsscore an. Er übersetzt diese 215 Kriterienkomplexität in klare Prozentwerte, damit der Makler beim Küchentischgespräch nicht selbst zum Datenwissenschaftler werden muss.
Ja, und weil Nachhaltigkeit ja nicht nur CO2 ist.
Exakt, das wird auch oft vergessen. Wir decken damit zum Beispiel auch auf, wo die Branche sozial noch Defizite hat. Und all diese Faktoren, also von der Kapitalanlage bis zur sozialen Verantwortung, die fließen in den Score ein und geben dem Makler eine objektive Orientierungshilfe an die Hand.
Aber wenn der Makler diesen Score jetzt nutzt und einen wirklich nachhaltig aufgestellten Versicherer empfiehlt, dann gibt es da ja immer noch diesen einen ganz klassischen Einwand des Kunden. Ja, ich will natürlich das Klima schützen, aber am Ende des Tages geht es hier um meine Altersvorsorge auch, die Rendite. Ich brauche Rendite und Sicherheit. Wenn wir jetzt alles in Windkraft stecken, kaufe ich mir dieses gute Gewissen dann mit weniger Rendite?
Dieser Einwand, der ist völlig verständlich. Aber der beruht auf einem veralteten Verständnis von den Finanzmärkten. Der Makler muss an diesem Punkt vom reinen Produktverkäufer zum strategischen Aufklärer werden. Er muss erklären, dass echte Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage eben nicht Verzicht auf Rendite bedeutet, sondern in erster Linie Risikomanagement ist.
Weil wir sonst in das Problem der Stranded Assets laufen?
Genau, der gestrandeten Vermögenswerte. Wenn ein Versicherer heute das Geld des Kunden nimmt und massiv in neue Kohlekraftwerke investiert, dann mag das vielleicht für 2 Jahre eine gute Dividende bringen. Aber was passiert, wenn die Politik in 5 Jahren eine extrem hohe CO2-Steuer beschließt oder einfach Technologieverbote ausspricht?
Dann wird dieses Kohlekraftwerk unrentabel. Und das Geld des Kunden wäre im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt.
Diese Mechanik muss der Kunde verstehen. Wer heute nicht nachhaltig investiert, der nimmt auch Zukunftsrisiken in sein Portfolio auf. Und wenn der Makler das erklärt, dann verändert sich die Perspektive des Kunden. Sein Anlagebeitrag fließt dann aktiv in die Transformation. Er finanziert über zum Beispiel Best-in-Class-Strategien auch den nötigen Umbau der alten, emissionsreichen Wirtschaft und sichert damit langfristig seine eigene Rendite ab.
Das ist doch ein gutes Schlussbild. Lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Erstens, der wirkliche Fußabdruck der Versicherer ist nicht der Stromverbrauch im Büro, sondern es sind diese 1,9 Billionen Euro, die über den globalen Kapitalmarkt fließen.
Richtig.
Zweitens, einfach nur emissionsreiche und umweltverschmutzende Industrien pauschal auszuschließen, das wäscht das eigene Gewissen rein, baut aber die Wirtschaft nicht um.
Überhaupt nicht. Der Schlüssel liegt in der aktiven Finanzierung der Transformation, dem Engagement.
Und drittens, an der Basis ist der Makler und muss diese Komplexität bändigen und Privatkunden die Angst vor Renditeverlusten nehmen. Am besten mit Hilfe von fundierten Werkzeugen wie dem Nachhaltigkeitsscore.
Ja, die Branche hat die finanziellen Hebel in der Hand, aber der Vertrieb, der muss den Kunden halt mit auf diese Reise nehmen.
Okay, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
Alle Infos und weitere Quellen gibt's wie immer in den Shownotes zu dieser Folge.
Wenn Sie auch zukünftig keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie uns kostenlos abonnieren. Das geht auf verschiedenen Seiten im Internet und auf verschiedenen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder Audible. Und bei Podigee gibt es auch einen ganz normalen RSS-Feed. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.